klingt eindeutig sehr, sehr schräg und genau das soll es auch. Jimi Hendrix und seine legendäre Version der US-Nationalhymne. Schmerzhaft und doch eindeutig erkennbar. So klang sein Land für ihn 1969 in Woodstock und das Publikum hat verstanden, was er gemeint hat. In diesem Sound steckt mehr amerikanische Geschichte als in manchem dicken Wälzer. Wir suchen heute nach dem Sound der USA und keine Angst, es bleibt nicht so verstörend wie der Star-Spangled Banner in der Hendrix-Version aus der Zeit des Vietnamkriegs. Wir lauschen heute den Wölfen. Wir hören die Trommeln der Leute, die schon lange vor den Europäern in Nordamerika gelebt haben. Und wir suchen die Stille. Was eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und darf gar nicht still sein, denn ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wir sind heute auf der Suche nach dem Sound der USA. Eine Aufgabe, die wir auf keinen Fall zufriedenstellend erledigen können, denn die USA sind einfach viel zu groß. Es versammelt sich dort so ziemlich alles, was dieser Planet an Landschaften, an Menschen, an Kulturen zu bieten hat. Die Menschen haben versucht, sich dieses riesige Land untertan zu machen, jedenfalls die europäischen Eroberer und Siedler. Die indigenen Völker hatten eine andere Strategie, im Einklang mit der Natur leben. Das haben die Weißen gründlich verdorben und vernichtet. Aber nachdem es in den USA, wie gesagt, alles gibt, gibt es auch unberührte Naturparadiese. Der Yellowstone-Nationalpark in Wyoming ist so eines. Hier können die ursprünglichen Bewohner in Ruhe leben und zu denen gehören auch die Wölfe. Wer einmal einen wilden Wolf gesehen hat, will es offensichtlich immer wieder tun. Der Yellowstone-Nationalpark ist eine Top-Adresse dafür. Anja Scheifinger war dort auf der Suche nach dem wilden Tier und hat dabei erstaunliche Menschen getroffen.
Morgens und abends in der Dämmerung zeigen sich Wölfe am ehesten. Morgens und abends in der Dämmerung begegnet man daher auch einem anderen Wesen, Rick.
Yeah, how about if we just talk a little bit between ourselves?
Rick will mich erst einmal kennenlernen, ohne Mikrofon. Ja, gerne. Rick McIntyre arbeitet als Ranger im Yellowstone-Nationalpark. Seit über 20 Jahren forscht er zu den Wölfen, hat Bücher geschrieben über sie. Wenn er wie jetzt im Dienst ist, begibt er sich auf die Spur der Wölfe. Wenn er nicht im Dienst ist, auch. Dann aber mit einem anderen Auto, nicht diesem auffälligen weißen Geländewagen, auf dem der Yellowstone River und ein Weißkopfseeadler draufgesprüht sind. In seine hintere Stoßstange scheint ein Magnet eingebaut, der Wolfsbeobachter aus aller Welt anzieht. Sie folgen Rick überall hin. Denn wo Rick ist, da ist die Chance, einen Wolf zu sehen, am größten. Barbara aus Manhattan kommt seit 8 Jahren für ihr Lieblingstier hierher.
Absolutely, totally for wolves.
Ich bin den Wölfen verfallen. Heute war ein Elch an meinem Zelt. Ziemlich aufregend. Aber die Wölfe finde ich am faszinierendsten.
Für Wolfsfans wie Barbara ist Rick McIntyre eine lebende Legende. Ein Wolfsflüsterer. Ein Schamane, der die scheuen Wildtiere herbeizuzaubern scheint. Eine kleine Schar aus Anhängern folgt Rick auf Schritt und Tritt. Wie Groupies einem Popstar. Das ist selbst bei Obama so gewesen. Der damalige US-Präsident musste sich bei einem Besuch im Yellowstone-Nationalpark nach Rick richten, nicht umgekehrt. Aber Rick lässt nicht jeden in seinen Inner Circle. Ob ich wohl jetzt mein Mikrofon anschalten und Rick ein paar Fragen stellen darf? Er weicht aus, indem er mir eine Frage stellt. Der Name Wolfgang, den es im Deutschen gibt, was bedeutet der? Ich schaue verwirrt, er angestrengt auf sein Peilgerät. Es rauscht. Rick runzelt die Stirn, bittet um Ruhe.
Yes, I have been getting their signals. They were seen by a hiker yesterday up the Lamar River. Yeah.
Per Funkpeilung verfolgt Rick die Spur der Wölfe, die mit einem Chip ausgestattet sind. Das Rudel der Wolfsnarren hängt an seinen Lippen, hofft auf Signale. Carol kommt jedes Jahr 2-mal aus Colorado hierher und verbringt mehrere Wochen damit, ihre Lieblingstiere zu beobachten.
Just the way they interact as a family is a big thing.
Es ist toll, wie sie als Familie miteinander umgehen. Es macht einfach Spaß, sie zu beobachten.
They're interesting. So,
if you go for quite a while,
wenn du hier keine Wölfe siehst, kannst du ja woanders schauen.
Genau das ist es, was Rick jetzt auch vorhat. Woanders hin, wo er bessere Signale empfängt. Ob er mir wohl einmal erklären würde, was das Rauschen aus dem Gerät ihm sagt? Später, vertröstet er mich, springt ins Auto und fährt ein paar hundert Meter weiter. Das Touristenrudel hinterher. Neuer Ort, neue Hoffnung, einen Wolf zu sehen oder darauf, dass Rick gesprächiger wird. Da, jetzt spottet Rick etwas in seinem Monokular, ganz hinten, ganz klein, ein schwarzer Punkt, ein Grizzly.
Okay, next person, as quick as possible, please. Yep. You want another look? Okay, why don't you guys take another one?
Thank you.
Have you already seen bears there?
Einer nach dem anderen erhascht einen Blick durchs Fernglas, bevor der Bär wieder verschwindet.
Ich habe da auch schon Wölfe gesehen. War im Hayden Valley. Sehr aufregend, also auch mit so einem großen Rohrchen da. Da standen auch so Spezialisten mit diesen Monokularen oder wie diese Dinger da heißen. Und da hat man wirklich ein schönes Rudel gesehen, mit kleinen Cups und so weiter. Das ist natürlich, ich hatte nicht gedacht, dass ich einen Wolf jetzt hier sehe, ne?
Um noch mehr Wölfe zu sehen, ist Andreas aus Bayern Ricks Auto gefolgt. Doch heute Abend scheint er kein Glück zu haben.
So, it just gives you the general direction. And many times you get the signals and you do not see them.
Ob unsere Faszination für den Wolf auch davon genährt wird, dass er sich dem Menschen so selten zeigt?
We'll have to wait for it to reappear.
Und kann es sein, dass die Faszination für Rick McIntyre auch daher rührt, dass er fast genauso wenig greifbar bleibt wie die Wölfe selber? 1997 wurden die ersten Wölfe im Yellowstone-Nationalpark wieder angesiedelt. Der Wolfsspezialist und Biologe Doug Smith leitet das Projekt bis heute. Als er Anfang der 90er Jahre damit loslegen konnte, war seine erste Reaktion: Endlich.
Ursprünglich gab es hier immer Wölfe. Aber als der Yellowstone als erster Nationalpark der Welt 1872 gegründet wurde, war die Strategie, alle Raubtiere zu töten, allen voran die Wölfe. Der letzte wurde 1926 getötet.
70 Jahre später wurden die ersten Wölfe wieder hergeholt, aus Kanada. Der Anfang war sehr spannend, denn normalerweise kehren Wölfe dahin zurück, wo sie herkommen.
We don't know how they do this, but they do know the right direction to go in home.
Wir haben keine Ahnung, wie sie es machen, aber sie kennen den Weg nach Hause ganz genau. Zur Orientierung brauchen sie Vertrautes, einen Geruch, einen Anblick. Also haben wir sie von weit her geholt, aus Kanada. Und dann haben wir sie für 10 Wochen in einen großen Pferch gesperrt, damit sie diesen Heimatinstinkt verlieren. Es hat funktioniert. Als wir die Wölfe freigelassen haben, sind sie nicht zurück nach Kanada. Ein paar sind zwar schon abgehauen, aber die meisten sind im Yellowstone geblieben. Heute, 20 Jahre später, haben wir 100 Wölfe in 10 Rudeln, eine Erfolgsgeschichte.
Denn wo Wölfe Beutetiere erlegen können, können andere dafür leben. Die Elchpopulation wird dank der Wölfe in Schach gehalten.
Americans always feel more is better.
Wir Amerikaner meinen immer, mehr ist besser. Mehr Essen, mehr Geld, mehr Land, mehr Wohlstand. Hier ist ein Beispiel, wo weniger besser ist. Durch die Wölfe haben wir weniger Wapiti-Hirsche. Und jetzt beobachten wir, wie sich die Pflanzen erholen. Und von den Pflanzen profitieren wiederum Biber und Vögel. Für uns war das Projekt sehr erfolgreich darin, die Integrität des Ökosystems zu fördern. Und das alles auf Grundlage von weniger ist mehr.
And it all deals with less is more.
Die Wölfe im Yellowstone haben das ganze Ökosystem im Park verändert. Die Folgen genau zu beurteilen, da ist Doug Smith noch vorsichtig. Schließlich sind es ja erst etwas mehr als 20 Jahre, seit wieder Wölfe dort leben. Und doch, es gibt weniger Elche, dadurch mehr Bären, die wiederum den Bären Nahrung geben. Bis hin zu Vogel- und Baumvegetation lässt sich der Einfluss der Wölfe messen. Manche Ökologen sagen sogar, dass sich der Flusslauf verändert hat. In jedem Fall, meint Doug Smith, tragen Wölfe zu einem gesünderen Ökosystem bei.
Mit den Wölfen ist es, als würde man einen Stein in einen ruhigen See werfen. Die Wellen breiten sich kreisförmig aus. Wir aber versuchen immer noch, den innersten Kreis zu verstehen. Der Wald hier verändert sich. Weidensträucher, Espen und Pappeln waren 100 Jahre lang verschwunden. Die kommen jetzt wieder.
In all den Jahren, die er zu den Wölfen forscht, haben die Tiere für Doug Smith nichts an ihrer Faszination verloren.
Wenn dich ein Wolf anschaut, ist das ein magischer Moment. Einmal war ich im Kanu auf dem Fluss unterwegs und habe einen Wolf am Ufer gesehen. Also bin ich hingepaddelt. Der Wolf ist das Ufer hochgeklettert und ich dachte, er ist weg. Aber als unser Kanu auf dem Sand aufgesetzt hat, habe ich aufgeschaut und da stand der Wolf am Hochufer und hat auf uns herabgeschaut.
Looking down at us in the canoe. I had my camera right there on one of my bags.
Ich hatte meine Kamera dabei, habe aber nicht nach ihr gegriffen, weil ich diesen Moment würdigen wollte. Wäre die Kamera ein Gewehr gewesen, hätte ich ihn erschießen können. Stattdessen haben wir uns in die Augen geschaut. Das sind Momente, die du den Rest deines Lebens nicht mehr vergisst. Warum ist dieses wilde Tier noch einmal zurückgekommen? Wahrscheinlich einfach nur aus Neugierde. Aber für mich war es eine spirituelle Verbindung, die mir immer bleiben wird.
Inzwischen ist es 8 Uhr abends. Das Rudel Wolfsbeobachter um Rick McIntyre ist weiter gewachsen.
So, der dritte Ort, an dem Rick sein Fernglas hervorholt. Der dritte Ort, an dem wir versuchen, Wölfe zu entdecken.
So, folks, give us a few minutes. We're getting some weak signals, and we're going to try to see if we can find something. So, for people that have binoculars, you can help out by looking both that way and this way, please, and let us know if you see anything.
Keiner beobachtet mehr das Flusstal, das Lamar Valley, das von der untergehenden Sonne in dunkelgelbes Licht getaucht wird. Alle schauen angestrengt auf. Nichts. Auf den Wolf, der sich nicht zeigen will. Seit Stunden schon. Und trotzdem harren alle aus. Barbara aus Manhattan, die immer wieder in den Yellowstone kommt, weil die Wölfe sie rufen.
Das ist mein viertes Mal. Die Wölfe rufen mich immer wieder zurück.
Carol aus Colorado, die sich schon vor 6 Uhr morgens mit ihrem Fernglas in einen Stuhl setzt und dort Stunden verbringt.
Ich komme noch vor Sonnenaufgang. Ich habe meinen Stuhl dabei, wenn die Füße wehtun, mein Fernglas. Und dann schaue ich einfach. Stundenlang. Das ist alles, was ich heute gemacht habe.
Und ich würde zu gern Wölfe sehen, die Wölfe mich aber nicht. Dafür habe ich einen Grizzly gesehen, zum Glück nur durchs Fernrohr. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, deren Wolfsleidenschaft so groß ist, dass sie ihre Urlaube im Yellowstone-Nationalpark verbringen. Rick ist ihr Leitwolf. Auch nach 3 Stunden als Follow-Me-Car hinter Rick ist er mir unnahbar geblieben, hat auf meine Fragen nicht so recht antworten wollen, auch nicht auf meine letzte. Woher sie kommt, seine Leidenschaft für den Wolf, die ihn Tag für Tag brennen lässt. Er hat sich den Fragen entzogen, wie der Wolf unseren Blicken. Morgen, sagt Rick, soll ich doch wiederkommen. Dann könnte man darüber reden. Morgen, da bin ich mir sicher, ist wie heute. Rick wird mir wieder ausweichen. Hätte ich ein Fell, einen buschigen Schwanz und würde den Mond anheulen, vielleicht wäre es anders.
Mensch und Wolf, da gibt es vielleicht doch mehr Ähnlichkeiten, als man denkt, bei manchen Menschen jedenfalls. Und der Wolf hat an diesem Tag im Yellowstone-Nationalpark beschlossen, dass er gerade mal keine Menschen treffen mag. Die Radioreisen sind in den USA unterwegs und wir hören heute ganz genau hin. Wer das will, genau hinhören, der braucht eines unbedingt: Stille. Und die ist sehr schwer zu finden. Fast überall gibt es dieses menschengemachte Grundrauschen. Autos, auch wenn sie sehr weit weg sind, Flugzeuge am Himmel, Baulärm irgendwo in der Ferne oder schlimmstenfalls Laubbläser. Für Gordon Hampton ist es nicht nur lästig, sondern eine Katastrophe. Er hatte als junger Mann einen Schlüsselmoment, was das Hören und Spüren angeht, von dem wird er gleich erzählen. Seitdem kämpft er geradezu besessen gegen unnatürlichen Lärm. Dabei ist ihm kein Gegner zu groß. Er schreckt auch vor Fluggesellschaften nicht zurück. Rebecca Hillauer hat den Soundtracker Gordon Hampton besucht und mit ihm die Stille gesucht. Im Olympic National Park in Washington, ganz im Nordwesten der USA.
Gordon Hampton ist 27, als er durch Zufall das Hören für sich entdeckt. Es ist Sommer, ein warmer Nachmittag. Er macht eine Landpartie mit dem Auto. Plötzlich wird er müde.
So I pulled the car over to the side of a country road and walked into a field and just lay down to take some rest.
Er fährt rechts ran und läuft ein Stück in das Feld, das an die Straße grenzt. Er legt sich hin, mitten ins Feld. Plötzlich verdunkelt sich der Himmel, ein Sturm, dichte Wolken ziehen auf. Das Gewitter ist mit einem Mal direkt über ihm.
I could get a clear image of the valley and all the surroundings and listen to the way the crickets subsided as the cooling rain fell.
Der Donner grollt und Hampton schließt die Augen. Er hat ein ganz klares Bild im Kopf, vom Tal, von der gesamten Umgebung. Er lauscht, wie die Grillen ganz sachte leiser werden, als die ersten kalten Regentropfen das Feld erreichen. Und dann ist der Sturm vorbei. Und Hampton ist entsetzt.
When it was over, I was startled. It's like, how can I be 27 years old and have never truly listened before?
Wie kann es sein, dass ich 27 Jahre alt bin, denkt er, und noch nie richtig zugehört habe? Gordon Hampton schmeißt sein Studium hin und will nur noch eins: noch besser hören lernen. Seitdem reist er durch die Welt, auf der akustischen Jagd nach einem immer rarer werdenden Gut, der Stille. Ich sitze im Büro von Gordon Hampton in Port Townsend, einer kleinen Hafenstadt im US-Bundesstaat Washington, nahe der Grenze zu Kanada. Vor Jahren habe ich ein Porträt über ihn in einem Magazin gelesen. Seitdem will ich den Soundtracker, also den Klangjäger, kennenlernen. Und nun sitze ich ihm tatsächlich gegenüber. Auch mit 67 ist Hampton immer noch ein sportlich drahtiger Mann. Sein Büro liegt im vierten Stock eines gediegenen Altbaus. Vor den Fenstern fliegen ab und an Möwen vorbei.
Ich bekomme von Leuten immer wieder gut gemeinte Kommentare. Stille ist schön, aber ist Stille nicht eher ein Luxus als eine Notwendigkeit?
Mit Stille meint er die Klänge der Natur, unverfälscht von den Klangverschmutzungen der Zivilisation, von Flugzeugen, Handys, Klimaanlagen.
Die Stille ist das Lied eines Kojoten im Mondlicht. Sie ist das Geflüster von fallendem Schnee. Stille ist der Klang von fliegenden Insekten.
Schreibt Hampton in seinem Buch, die Erde ist eine solarbetriebene Musikbox. Für ihn ist Stille lebensnotwendig. Ein schützenswertes Gut wie Wasser oder saubere Luft. Auf seiner Webseite kann man sich einige Aufnahmen von ihm anhören. Hampton nennt sie Klangschaften. Dreimal ist Hampton bereits um den Globus gereist, um die seltensten Naturgeräusche der Erde zu hören oder auch ganz alltägliche. Mit einem Mikrofonsystem, das das menschliche 3D-Hörvermögen nachbildet, nimmt der Akustikökologe den Sonnenaufgang auf, das Rascheln eines fallenden Blattes und Wasser, das über Kieselsteine fließt. Wie gut, denke ich, dass ich hierher in den Nordwesten der USA gefahren bin. Mein eigentliches Ziel war der Elwha River. An diesem Fluss sind vor 5 Jahren 2 Staudämme rückgebaut und die früheren Staubecken renaturiert worden. Das wollte ich sehen. Noch vor meinem Abflug in Deutschland hatte ich zufällig einen Artikel über den Soundtracker gelesen und festgestellt, dass er in dieser Gegend wohnt. Ganz in der Nähe liegt auch sein liebstes Klangrevier, der Olympic-Nationalpark. Insbesondere der Ho-Regenwald, eines der ökologisch vielfältigsten unberührten Gebiete der Vereinigten Staaten. Hier hat Gordon Hempton einen Ort gefunden, an dem er sich dem Leben am nächsten fühle, sagt er. Am nächsten Morgen will ich mich dorthin auf den Weg machen. Jetzt aber erst noch zu meinem ursprünglichen Ziel fahren, dem Elwha. Die Renaturierung des Flusses und die Mission des Soundtrackers haben etwas gemein. Gordon Hempton will den akustischen Einfluss der Menschen zugunsten der Natur zurückdrängen. Am Elwha haben sie ganz physisch die Mauern und Dämme, die der Mensch gebaut hatte, eingerissen. Ich mache Halt am Besucherzentrum des Olympic Nationalparks.
So this dam on the Elwha River was built to generate electricity. That was the main reason.
Dean Butterworth steht neben einem Miniaturmodell des Elwha-Flusses und seiner ehemaligen Staudämme. Um den Ranger in der olivgrünen Hose drängt sich eine Schar Sechstklässler. Sie sind mit ihrem Lehrer aus dem 130 Kilometer entfernten Seattle angereist und staunen nicht schlecht über das, was Butterworth erzählt.
Die Dämme hatten eine große Auswirkung auf die Umwelt. Und so beschloss die Bevölkerung nach einer langen Debatte, die Dämme zu entfernen.
Die Fische im Elwha River, genauer gesagt der pazifische Lachs, waren der wesentliche Grund für den Rückbau der Dämme. Junge Lachse schlüpfen in Flüssen, wandern dann ins nahrungsreiche Meer und schwimmen später wieder zurück in ihren Geburtsfluss. Dort laichen und sterben sie. Die beiden Staudämme im Elwha verhinderten diese Reise. Die Lachse wurden immer weniger.
The salmon population started to decrease after the dams were built.
Nur noch einige tausend Lachse kehrten jedes Jahr aus dem Meer zurück. Vor dem Bau der Dämme waren es noch Hunderttausende.
Diese Entwicklung war besonders für die indigene Bevölkerung entlang des Flusses dramatisch, sagt Robert Elofson. Er gehört zum Lower Elwha Klallam-Stamm und kümmerte sich 15 Jahre lang um die Renaturierung des Flusses. Denn für seinen Stamm spielt der Lachs kulturell und historisch eine entscheidende Rolle.
Der Lachs ist einer der Gründe, warum wir und andere Stämme keine reisenden Jäger und Sammler mehr sind. Wir konnten sesshaft werden in den Gebieten, in denen wandernde Lachse in den Flüssen leicht zugänglich waren. Wir sprechen auch vom Volk der Lachse. Das soll unseren Respekt für die Fische ausdrücken. Denn wenn wir sie nicht so behandeln, wie sie behandelt werden müssen, dann schneiden wir uns ins eigene Fleisch.
Prozent des Elwha fließen durch den Olympic Nationalpark. Nach kurzer Fahrt stehe ich auf dem Besucherparkplatz, wo ich Joy Birdman treffe. Sie erzählt mir, wie der Fluss sich veränderte, als die Dammmauern abgetragen wurden. Sand und Kies hätten sich mit den Wassermassen vermischt und der Fluss hätte sich in eine gurgelnde, braune Brühe verwandelt.
Als sie die Dämme abgerissen haben, war alles matschig, voller Steine. Mein Mann und ich sind am Fluss entlang spaziert und es gab keine Vögel, keine Fische, nichts. Der Fluss schien tot zu sein.
Joy Birdman wohnt in der Nähe des Elwha und hat den Rückbau der beiden Staudämme miterlebt. Der kleine Elwha-Damm nahe der Flussmündung verschwand in 8 Monaten. Beim größeren Glynis Canyon Damm dauerte es 3 Jahre. Seit 2014 fließt der Elwha nun wieder frei auf einer Länge von gut 70 Kilometern von der Quelle bis in den Pazifik. Die braune Brühe ist verschwunden und im klaren Wasser tummeln sich wieder die Lachse.
Wenn man heute zum Elwha geht, dann sind die Vögel zurück. Es wimmelt von Leben. Der Fluss hat seine schöne grünliche Farbe zurück und sieht großartig aus. Es ist einfach schön zu sehen, dass Mutter Natur dort all die Sedimente wieder herausfiltern konnte.
Anderthalb Stunden, erklärt mir Joy Birdman, würde ich brauchen, um zum ehemaligen Glynn's Canyon Damm zu wandern. Seine Seitenmauern stehen noch. Oben auf den Mauerresten gibt es einen Lehrpfad und einen Aussichtspunkt für Besucher. Von dort kann man weit über das frühere Staubecken blicken, wo jetzt zehntausende neu angepflanzte Bäume und einheimische Wildpflanzen wachsen. Ich schaue auf die Uhr und beschließe, diese Wanderung auf einen anderen Tag zu verschieben. Ich brauche noch etwas Zeit, um mich auf meinen morgigen Ausflug einzustimmen. Abends höre ich mir auf der Webseite die Aufnahme des Soundtrackers vom Ho-Regenwald an. Ich habe noch Gordon Hamptons Stimme im Ohr, wie er mir seine Geschichte erzählt. Seit jenem Aha-Erlebnis während des Gewitters vor 40 Jahren verfeinert er Jahr für Jahr sein Gehör, wird ein international gefragter Klangcoach und Redner. Doch dann ereilt ihn, als bittere Ironie des Schicksals, ein Hörsturz. Erst nach anderthalb Jahren kann der Soundspezialist wieder richtig hören. Er beschließt, aktiv zu werden, und ruft im Jahr 2005 eine Schutzzone der Ruhe mitten im Ho-Regenwald aus. Zuerst als Hamptons ganz privates Forschungsprojekt, dann wird der Quadratzentimeter der Stille durch Medienberichte schnell bekannt.
Innerhalb eines Jahres brachte ich drei Fluggesellschaften dazu, ihre Flugrouten zu ändern. Ich schrieb ihnen, dass Stille eine geschützte natürliche Ressource sei, und ich schickte ihnen dazu Aufnahmen ihrer Lärmbelästigungen.
Tausende von Menschen sind schon zu diesem verwunschenen Ort der Stille gepilgert. Ich erreiche ihn über einen gewundenen Trampelpfad. Es geht mal rauf, mal runter, über dicke Baumwurzeln, an einem kleinen Wasserfall und saftig grünen Farnen vorbei. Nach zwei Stunden sehe ich links die gespaltene Fichte, von der mir Gordon Hampton erzählt hat. Das Tor zur Stille. Ich schlüpfe hindurch und finde mich auf einer üppig bewachsenen Lichtung. Ich suche und suche, doch den roten Stein, der den Quadratzentimeter der Stille markiert, finde ich nicht. Ich setze mich auf einen Baumstamm und lausche. Gordon Hampton zieht es auch oft zum nahen Pazifik, zum Rialto Beach. An den Kiesstrand werden bei Stürmen immer wieder gewaltige Stämme von Sitka-Fichten geschwemmt. Aus dieser Baumart werden die berühmten Stradivari-Geigen gemacht. Gordon Hampton nennt die gestrandeten Riesen die größten Geigen der Natur. In seinem Büro hatte er mir am PC gezeigt, was er damit meint.
So, this is the kind of setting.
Hier sieht man einen riesigen Treibholzstamm. Die Wellen treffen zwar nicht auf die Stämme, aber das Tosen der Wellen bringt das Holz zum Vibrieren. Sie können sich in die Fichtenstämme stellen und dann hören Sie das hier.
Ich bin zum Rialto Beach gefahren. Dort fand ich Baumstämme, die zwar groß waren, aber nicht groß genug, um mich hineinzustellen. Aber mein Mikro konnte ich hineinhalten. Zurück in Deutschland schreibe ich Gordon Hampton von meinen Klangerlebnissen. Er e-mailt zurück, dass er mittlerweile mit einem dritten Hörsturz kämpfe. Seine Mission, Stille zu schützen, verfolge er aber weiter. Mit seiner Stiftung Quiet Parks International will der Akustikökologe auf der ganzen Welt stille Orte zertifizieren. Einen ersten zertifizierten Wildnispark gibt es in Ecuador. Interessierte können auch eine Reise dorthin buchen. Bald sollen stille Städteparks, stille Gemeinden und stille Hotels folgen. Wie hatte Gordon Hampton in Port Townsend gesagt?
Stille ist ein Selbstläufer. Man muss einen Menschen nur dazu bringen, einmal still zu sein. Wenn wir uns dann selbst Fragen stellen und versuchen, sie zu beantworten und einfach lauschen, einfach hören, die Antwort ist immer da.
The answer is there. It always has been for quiet.
Wir sind heute in den USA unterwegs und auf der Suche nach dem Sound dieses großen Landes. Da muss Musik natürlich eine Rolle spielen. Country und Blues, Rock'n'Roll, Soul und R&B und schließlich Hip-Hop, das alles ist sehr amerikanisch und hat die ganze Welt geprägt. Was allerdings die Frage aufwirft, was ist das eigentlich amerikanisch? Der Blues und Soul der Schwarzen, der Country und Rock der Weißen oder alles vermischt? Was nicht auftaucht in dieser Aufzählung, das ist die Musik der indigenen Völker Amerikas. Eigentlich eine Schande, denn die eigentlichen, die ursprünglichen Amerikaner, das sind sie, die sich heute Native Americans nennen. Es sind sehr viele Völker, sehr viele Sprachen, sehr viele Traditionen. Unfassbar viel wurde zerstört vom modernen Amerika. Aber langsam gibt es wieder mehr indigenes Selbstbewusstsein. Marlene Küster hat das schon vor mehr als 10 Jahren gemerkt, als sie auf einem traditionellen Powwow in Taos in New Mexico war.
Taos, Bundesstaat New Mexico. Die Sonne brennt unbarmherzig auf den ausgetrockneten Boden im Südwesten der USA. Es ist 11 Uhr morgens. Flirrende Hitze breitet sich aus. Im Hintergrund die hohen Berge. Auf dem ausgedörrten Rasen eines ehemaligen Basketballfeldes sammeln sich die indianischen Tänzer. Mit der Eröffnungszeremonie Great Entry beginnt das Powwow, ein Treffen der nordamerikanischen Ureinwohner. Die Tänzerinnen und Tänzer ziehen in die Arena ein. Manche der Teilnehmer tragen die Flaggen der USA sowie verschiedener Bundesstaaten. Die Zuschauer erheben sich und gedenken der Toten und Opfer der kriegerischen Kämpfe. Nach dieser Zeremonie folgt der nächste Höhepunkt der Veranstaltung, die Tanzwettbewerbe. Der Begriff Powwow bedeutet eigentlich Medizinmann, oder geistiger Führer. Heute hat er sich im Sinne von Zusammenkommen durchgesetzt. Im Zentrum der Powwow-Zeremonie stehen die Musik und mit ihr die großen Trommeln. Gerade die Powwow-Trommel hat eine große Bedeutung, erzählt der Trommelbauer und Zuni-Indianer Steve Toya. Sein Stamm gehört zu den Pueblo-Indianern.
And we refer to these drums as grandpas because of the respect and the wisdom that the elders have. So at powwows, at home, everywhere we go as indigenous.
Für uns ist die Powwow-Trommel wie ein Großvater und so nennen wir sie auch liebevoll. Damit bringen wir ihr Respekt entgegen.
Because what they represent is not only us as family and individuals, but it represents us as native people.
Steve Toyas Trommel heißt Buffalo Heart. Die runde, mächtige Trommel, ihr Durchmesser beträgt mehr als 1 Meter, hat er nach altem Brauch gebaut.
When you come to the southwest, to the Pueblo world,
hier in unserer Pueblo-Welt haben wir bei Powwows nur traditionelle Trommeln. Mein Vater hat mir beigebracht, wie man diese Instrumente herstellt. Die beste Jahreszeit dafür ist der Sommer. Da trocknet die Sonne die Trommel. Meine Trommel hier ist aus Espenholz.
Für die Native Americans, die Ureinwohner Nordamerikas, hat die Powwow-Trommel den Status einer hochgeschätzten Person. Sie symbolisiert die untrennbare Einheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Schlagen der Trommel entspricht den ewigen Rhythmen der Natur, dem Kreislauf des Lebens. Der Begriff Indianer ist den indigenen Volksgruppen fremd. Sie bezeichnen sich selbst mit dem Namen ihres jeweiligen Stammes oder als Native Americans, zu Deutsch Ureinwohner Amerikas. Jeder Stamm hat seinen eigenen Namen und seine eigene Sprache.
Newton M. Okuta. Juna Anna Bamek.
So werden Gäste auf Tiva begrüßt. Das ist die Sprache der Pueblo-Indianer, jener Native Americans, die in jahrhundertealten Lehmsiedlungen, sogenannten Pueblos, leben. Die Pueblo-Indianer sind in einem mit Wüsten und Halbwüsten durchsetzten Gebiet, dem heutigen New Mexico und Arizona, zu Hause. Eine weitere Indianersprache ist Navajo, die die Sängerin Radmilla Cody aus Flagstaff, Arizona, fließend spricht. Radmilla Cody war Ende der 1990er Jahre Miss Navajo und überzeugte damals die Stammesältesten mit ihren Kenntnissen der indigenen Kultur und der Navajo-Sprache.
The Navajo language is a beautiful language.
Diese Sprache ist fantastisch. Sie schenkt uns Kraft und Identität. Sie ist wichtig bei Festen, Erzählungen, Gesängen und Zeremonien. Wenn ich aus Versehen mit meiner Großmutter Englisch spreche, sie versteht überhaupt kein Englisch, sagt sie immer, hör auf, Walla 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 zu sprechen. Sprich unsere Sprache. Und dann sagt sie auf Navajo, übersetzt heißt das, ich will nicht andauernd dieses Walla 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 hören.
You speak the Navajo language because that was your first language and that's how you were raised.
Das Land ist heilig für die Native Americans. Sie versuchen, Teile ihrer Kultur inmitten der modernen Welt zu erhalten. Jeder Stamm hat eigene Traditionen, die in mündlichen Erzählungen, religiösen Zeremonien und Gesängen bis heute überlebt haben. Alles Geschaffene ist beseelt. Flüsse und Felsen, Wälder, Hügel und Berge, Mineralien und Pflanzen. Alle Bereiche des Lebens sind von Spiritualität durchdrungen. Die Gemeinschaft, der Clan, die Familie und der Einzelne. In ihrer Welt werden zahllose täglich oder periodisch wiederkehrende Riten praktiziert. Dazu gehören auch die Powwows. Sharon kommt regelmäßig mit ihrem Vater Ralph Zotai sowie Tochter Autumn und Sohn Lance zum Tanzfest nach Taos.
I was raised in the Kiowa traditions. My dancing is representative.
Ich bin in der Kiowa-Tradition aufgewachsen und habe auch Santee, Dakota, Nebraska-Wurzeln von den nördlichen Plains. Die Kiowa leben im Südwesten. In mir sind zwei verschiedene Stämme vereint und das drückt sich in meinen verschiedenen Tanzstilen aus, die ich wegen meiner Abstammung hier in der Powwow-Welt tanzen darf.
Erhobenen Hauptes, in aufrechter Haltung, bewegen sich die Tänzer in ihren prächtig geschmückten grünen, blauen und roten Kostümen. Manche umgreifen einen Tomahawk, kämpferisch, mit drohender Gebärde. Frauen und Mädchen schreiten mit federnden Schritten und gerader Haltung in die Arena. Sie tragen traditionelle Stammeskostüme. Moderne Sonnenbrillen und grelle Stoffe glänzen im Sonnenlicht. Kinder drehen sich im Kreis mit ausgebreiteten Armen und leuchtenden Augen. Ponchos, Stolas und Fransen fliegen hoch in die Luft.
Most of our dances have evolved from dreams or from visions.
Viele unserer Tänze und Songs gehen auf Träume oder Visionen zurück. Damit sind eine Menge wichtiger Aussagen verknüpft, die zur Welt des Übernatürlichen führen. Sie geben uns Kraft und spielen in unserem Leben eine zentrale Rolle.
Die indianische Weltsicht zeichnet sich durch eine starke Verbundenheit der Gruppe, des Stammes, mit dem Raum und dem Land aus. Die Erde wird immer wieder als Mutter verehrt. Der Himmel ist Ursprung des Lebens, für die Pueblos und Navajo beispielsweise Ort der Stabilität. Himmel und Raum sind Zentren der Stärke, die in Zeremonien und Gebeten als Kraftquelle dienen. Mit Missionierung, Sprachverbot und Schulzwang zwischen 1890 und 1970 haben die Weißen die Native Americans massiv unterdrückt. Ein großer Teil des traditionellen indigenen Wissens ging verloren.
My name is Ralph Zotai. My tribe is called Kiowa.
Ich bin Ralph Zotai und gehöre dem Stamm der Kiowa an, der im Bundesstaat Oklahoma angesiedelt ist. Ich bin 73 Jahre alt. Als Kind hat man mich einfach von meinen Eltern getrennt und in ein Internat gesteckt. Dort wurde mir verboten, meine indigene Sprache zu sprechen. Unsere Generation sollte zivilisiert, Kultur und Sprache sollten gezielt beseitigt werden. Wir bekamen Prügel, wenn wir unsere Lieder sangen. Doch mein Gedächtnis ist nicht ausgelöscht. Ich beherrsche immer noch meine Sprache und kenne eine Unmenge von Liedern.
We can be prohibited, we can be banned from speaking, but they can't take it away. And so I never forgot.
Jeder Tanz beim Powwow hat eigene Regeln, bestimmte Schrittfolgen und Takte. Basis ist der Herzschlag, ein Fünferrhythmus mit der Betonung auf der Eins. Gesellschaftspolitisch gesehen gab es für die Native Americans in den Vereinigten Staaten lange Zeit nur eine Devise, nämlich sich kulturell anzupassen. Doch der Widerstand und das zunehmende Selbstbewusstsein der indigenen Bevölkerung im Zuge der Aufbruchsstimmung der 1960er Jahre, Black Power, Anti-Vietnam-Bewegung, Studentenrevolte, führten zum Umdenken. Die Ureinwohner Amerikas erhielten verstärkte Mitsprache, wenn es um ihre Belange ging. Auch Powwows gewannen an Bedeutung, wurden zu Zeichen der kulturellen Einheit und Stärke. Diese Feste gab es schon seit Ende des 19. Jahrhunderts. In den 60er Jahren hatte sich der heute 73-jährige Kiowa-Indianer Ralph Sotai einen Namen als hervorragender Liedsänger gemacht. Er trug entscheidend dazu bei, dass sich Powwow-Feste zu einem stammesübergreifenden Ereignis auf dem ganzen Kontinent entwickelten.
There were no intertribal powwows in 1959.
Bis Ende der 1950er Jahre gab es keine stammesübergreifenden Powwow-Feste, lediglich Zeremonien für einen einzigen Stamm. Mitte der 60er Jahre begann ich, Kontakte mit den Navajos, den Pueblos und den Apachen zu knüpfen. Ich ermutigte diese Stämme, zusammen zu tanzen und Musik zu machen. Die Idee eines stammesübergreifenden Festes war geboren. Dabei übernahm ich die Rolle des Leadsängers. Heute sind Powwows ja so populär, so viele verschiedene Stämme sind mit dabei.
Powwows now are very popular. All tribes enjoy dancing together.
Powwows gibt es inzwischen überall in Nordamerika. Allein in den USA sind es 3000, jedes Jahr. Heute spielen sie eine wichtige Rolle in der Identitätsfindung der Native Americans. Zugleich sind sie auch sportliche Wettbewerbe. Viele der Tänzerinnen und Tänzer reisen quer durch die USA und versuchen mit den Preisgeldern ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Ralph Sotai lebt in Albuquerque und kommt seit unzähligen Jahren zum Powwow nach Taos. Er hat über 500 Lieder in seinem Gedächtnis gespeichert. Viele davon hat er selbst komponiert. Um jede Powwow-Trommel sitzen rund 10 Männer, die Band. Jeder schlägt den Takt mit einem langen Schlegel und trägt zu den intensiven Gesängen, Vocables, Laute ohne wirkliche Bedeutung bei. Ralph Sotai ragt mit 1,85 Meter und weiß-grauen kurzen Haaren aus der Menge heraus. Er ist der sogenannte Keeper of the Drum oder auch Leadsinger. Konzentriert fasst er sich an die silberne Fassung der Brille und seine braunen Augen funkeln, wenn er ein Lied anstimmt. Die anderen Sänger folgen ihm gebannt. Durch Gesten und Gesang gibt Ralph Sotai Tempo und Lautstärke vor.
Our songs, they have a beginning to identify the song.
Der Anfang unserer Lieder ist gut erkennbar. Die Sänger, die mit mir um die Trommel sitzen, wissen genau, wann ein neues Lied beginnt und sie an der Reihe sind. Also, ich fange an und darauf folgen dann die anderen Sänger. Die Sänger erkennen genau, welchen Song ich als Leader gewählt habe.
And then my followers know which song we're singing, and then we harmonize.
Es gibt viele Powwow-Lieder mit speziellen Texten und Rhythmen. Fast jeden Tag entstehen neue Songs. Die Native Americans versuchen, Altes und Neues zu verbinden und ihre Zeremonien, Rituale und Musik zu erhalten.
We need to evolve and we need to perpetuate our Indianness. And
wir müssen uns weiterentwickeln und vor allen Dingen unsere indigene Identität stärken, insbesondere die jungen Leute. Meine Tochter Autumn sagt immer, warum blicken alle immer in die Vergangenheit? Wir müssen uns davon befreien und stattdessen zuversichtlich, selbstbewusst und würdevoll in die Zukunft blicken.
In Taos haben die Trommeln ein ganzes Wochenende lang die Traditionen der Native Americans aufleben lassen. Erst am Sonntag gegen 19 Uhr ertönt der letzte Trommelschlag.
Aus der Klangwelt der Native Americans kommen wir jetzt wieder zurück nach Europa, wo es natürlich auch jede Menge Musiktradition gibt. Aber die USA, die sind schon sehr prägend in den letzten Jahrzehnten. Also wer mehr USA-Sound will, einfach Musik hören. Alles, was Pop ist, alles, was Jazz ist, alles, was Country oder Hip-Hop ist sowieso, da steckt fast überall der Klang von Amerika drin. Alles hängt mit allem zusammen, das beweisen unsere Radioreisen immer wieder. Wer noch mehr zusammenwachsen möchte mit der weiten Welt, der Radioreisen-Podcast bringt uns in fremde Welten, mal weit weg, mal ganz nah. ARD Audiothek, Radioreisen-Podcast, der Begleiter mit viel Input. Alles, was man dafür braucht, ist ein Ohr. Danke, dass Sie mir Ihres geliehen haben. Heute am Mikrofon war Bärbel Wossack.
Hi, ich bin Dirk Rohrbach. Sie mögen gute Stories und spannende Reisen? Dann habe ich noch einen besonderen Podcast-Tipp für Sie. 50 States, der Amerika-Podcast. In der vierten Staffel fahre ich mit dem Gravelbike an der West Coast, von der kanadischen zur mexikanischen Grenze, treffe Häuptlinge, Austernzüchter, Müllkünstler, Seetangsammler, Chicanos und natürlich Surfer. 50 States. Auf der schönsten Küstenstraße der Welt durch Washington, Oregon und Kalifornien. Ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.